Radio Horeb am Abend der Jugend. Spurensuche. IT-Spezialisten des Glaubens. Dem UCAT auf den Grund gehen. Heute mit den Nummern 30 bis 34. Mein Name ist Joanna Driessen und ich darf euch zu unserer Jugendsendung am Abend der Jugend mit dem UCAT, der uns heute wieder parat liegt, begrüßen und wünsche euch einen schönen Abend. Mit mir gemeinsam in dieser Sendung, und das kennt einige von euch schon, ist auch heute wieder Lukas Schröder. Ich grüße dich, Lukas.
Guten Abend, Joanna.
Hinter uns liegt ein ziemlich spannendes Kapitel. Wir haben uns zuletzt mit dem Glaubensbekenntnis befasst. Mit den Fragen, wozu es solche Gebete eigentlich geben muss, was ich damit bekenne, was das für mich heißt, wenn ich so ein Gebet spreche. Wenn ich so ein Gebet nicht nur für mich selber oder sonntags in einem Gottesdienst spreche, sondern mir sehr bewusst überlege, zu wem und zu was ich denn da eigentlich stehe, wenn ich so etwas bete. Natürlich ist jedes Gebet immer ein Gespräch mit Gott. Aber nicht nur er hört mich, wenn ich diese Worte spreche von dem Glaubensbekenntnis. Uns ist in der letzten Sendung klar geworden, da steckt mehr drin. Es ist ein Bekenntnis nach außen für mich als Christ. Ich zeige anderen, dass mir dieser Gott etwas bedeutet. Ich zeige anderen, dass Jesus wirklich für mich gelebt hat und ich versuche, mein Leben an ihm zu orientieren. Ich zeige anderen und ich bekenne vor anderen, dass der Heilige Geist eine Kraft ist, die mich in meinem Leben begleitet. Ein ziemlich spannendes Thema. Und wir haben auch beim letzten Mal schon gemerkt, dass noch viel mehr in diesem Glaubensbekenntnis drinsteckt, wo man drüber stolpern kann, wo man Dinge hinterfragen kann oder miteinander sprechen kann, um den Glauben gemeinsam zu unterschreiben. Deshalb geht es in unserem UCAT diesmal mit einem neuen Kapitel weiter. Unter der Nummer 30 steht drüber eine Überschrift, nämlich »Ich glaube an Gott, den Vater«. Lukas hat uns beim letzten Mal schon einen Einblick darüber gegeben, dass das Glaubensbekenntnis dreigeteilt ist. Es geht um Gott, es geht um Jesus, es geht um den Heiligen Geist und eigentlich ist dieses Gebet sogar viergeteilt, denn zuletzt geht es auch um die Kirche. Und jetzt starten wir also mit Gott, den wir oft in vielen Gebeten und anderen Zusammenhängen Vater nennen dürfen und dies auch so tun. Ich glaube an Gott, den Vater. Das ist es also. Mit dem Titel machen wir uns heute auf den Weg hinein in diese Sendung. Und bevor wir ganz konkret starten, und Lukas und ich möchten heute mit euch an einer Bibelstelle starten, die wir gleich nach dem ersten Lied hören, möchte ich dieses erste Lied für euch ankündigen, damit ihr in das Thema einsteigen könnt und euch vielleicht schnell noch euren UCAT sucht, wenn ihr ihn gerade zur Hand habt und ihn vorliegen habt, wenn wir gleich zusammen reinschauen. Der erste Song, den wir hören, der euch als Einstimmung in diese Sendung vielleicht hilft, ist von ICF Worship und heißt »Du bist für immer«. Willkommen zurück bei Radio Horeb am Abend der Jugend. Wir sind in der Spurensuche. Die IT-Spezialisten des Glaubens gehen dem UCAT wieder gemeinsam auf den Grund. Das tut ihr heute Abend mit mir, Joanna Driessen und Lukas Schröder. Ihr habt gerade den Song von der ICF-Worship-Gruppe »Du bist für immer« gehört. Dieses Lied sollte uns einstimmen in diese Sendung und für die, die gerade erst eingeschaltet haben, es geht nicht nur um die Nummern 30 bis 40, sondern ganz konkret in diesen Kapiteln um Gott als Vater. Und ich habe euch gesagt, wir wollten gerne mit einem Bibeltext einsteigen. Diesen Bibeltext findet ihr neben der Nummer 33 als Seitennotiz. Und für alle, die den UCAT jetzt nicht vorliegen haben, heißt es Ohrenspitzen und hören, was dieser Text uns sagen möchte. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Dann werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose, sag, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt zu den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und so wird man mich nennen, in allen Generationen. Diese Textstelle ist aus dem Buch Exodus Kapitel 3, Vers 13 bis 15. Und Lukas, wir zwei haben diese Stelle ganz bewusst für heute ausgewählt, um genau jetzt mit Hilfe dieser Bibelstelle in die Kapitel zu starten, die heute vor uns liegen. Ich übergebe an dich.
Ja, vielen Dank, Joanna, für deine Einführung und für diesen Bibeltext, den ich, das möchte ich am Rande nur sagen, als einen der schönsten in der ganzen Heiligen Schrift finde, da er ganz vieles über diesen Gott aussagt und ganz viel vor allen Dingen über seine persönliche Begegnung mit den Menschen. Hier durch Mose und dann dem Volk Israel. Und somit auch gesendet für uns. Und für uns viele Informationen, viel Inhalt. Und wir können uns mit diesem Text heute wirklich Gott dem Vater gut annähern. Wenn wir diesen Bibeltext hören, dann sind die Fragen, die der Jug hat, unter der Nummer 30 fortfolgende in diesem Kapitel schreibt, geradezu naheliegend. Da heißt es in Nummer 30, warum glauben wir nur an einen Gott? Und das Einen ist an dieser Stelle besonders unterstrichen. Und auch die Frage 31 schließt sich an in der Erzählung vom brennenden Dornbusch, wo Gott dem Mose begegnet. Warum gibt sich Gott einen Namen? Doch zunächst zu der Frage 30. Warum gibt es nur einen Gott? Der Jukat führt dazu Folgendes aus. Wir glauben an nur einen Gott, weil es nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift nur einen Gott gibt und nach den Gesetzen der Logik auch nur einen geben kann. Diese Erklärung ist sehr kompakt, aber ein Stück weit schwierig. Ich würde mich damit nicht zufrieden geben. Mir reicht das nicht, denn diese Frage, warum eigentlich nur ein Gott und nicht viele Götter, ist gar nicht so abwegig. Wir kennen viele Glaubensrichtungen, wo es mehrere Götter gibt, wo mehrere Götter verehrt werden. Im Hinduismus, im Buddhismus, aber auch in den alten Mythologien, sei es nun die griechische, die römische oder die ägyptische. Jeder Gott hat dort einen ganz speziellen Zuständigkeitsbereich. Der eine Gott für die Liebe, der andere Gott für den Krieg, der andere wiederum für die Unterwelt. Der Mehrgötterglaube, der Polytheismus, ist in vielen Gebieten der Erde weit verbreitet und auch in der Geschichte hat er wesentlich geprägt und wesentlich Anhänger gefunden. Das Christentum ist aber nun monotheistisch, also ein Ein-Gott-Glaube. Und dies ist ganz wichtig, wenn wir uns mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigen, denn der erste Satz führt dies bereits aus. Und wir finden auch in der Bibel viele Zeugnisse dafür, dass es sich bei unserem Gott nur um einen Gott handelt. Der Jukat hat in der Randnotiz passenderweise das Markus-Evangelium erwähnt. Da heißt es im 12. Kapitel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Was ist aber nun die Begründung dafür? Wie ist das gemeint, was der Jukat hier kompakt und schwierig verständlich ausführt? Zum einen erwähnt er das Zeugnis der Heiligen Schrift. Ich habe daraus gerade bereits ein Beispiel erwähnt, dass es nur einen Gott gibt. Und das erste Gebot verbietet nicht umsonst die anderen Götter neben mir, die Ablehnung des Polytheismus, die Ablehnung des Mehrgottglauben. Aber der Jukat führt hier noch die Gesetze der Logik an, die Vernunft. Die Vernunft, das ist etwas, was schwierig zugänglich ist für uns. Denn wir müssen einmal darüber nachdenken, welche Bedeutung es denn hat, dass wir nur einen Gott haben. Dieser Glaube ermöglicht uns, an einen allmächtigen Gott zu glauben. Es braucht nicht die Aufteilung auf viele Gottheiten. Wir brauchen keinen Gott, der für die Liebe zuständig ist und einen anderen, der für den Krieg zuständig ist, denn unser Gott ist allmächtig. Es ist ein allmächtiger Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, von dem wir sagen, alles ist ihm unterworfen. Und dieses, ja, schwierige Thema ist so durch die Vernunft zu erschließen. Habe ich mehrere Götter, muss den Göttern automatisch eine Grenze gesetzt sein. Denn dann kann beispielsweise der Gott, der für den Frieden zuständig ist, nicht gleichzeitig der Gott für den Krieg sein. Denn dafür gibt es wiederum eine andere Gottheit. Das Christliche glaubt und bekennt aber den einen Gott, der allmächtige Schöpfer, dem alles unterworfen ist, der alles in seinen Händen hält. Soweit zu dieser ersten Frage, ein brisantes Thema, das uns im Jukat auch später noch einmal begegnen wird, unter der Nummer 35, das heißt in der nächsten Sendung, tritt dann ein Problem auf, was das Christentum lange verfolgt hat. Wie ist es denn, wenn wir sprechen von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Vielfach ist dem Christentum vorgeworfen worden, selbst polytheistisch zu sein und nicht nur von einem Gott, sondern gar von drei Göttern zu sprechen. Also ein sehr umfassendes Thema, was wir in der nächsten Sendung in dieser Hinsicht auch noch einmal aufgreifen müssen.
Also für uns alle sicherlich schon ein Anreiz, sich die nächste Sendung direkt mal mitzunotieren, sobald es soweit ist, um zu hören, wie genau dieser Punkt weitergeht. Denn ich glaube, Lukas, dass viele, die gerade zugehört haben, genau schon auf diese Frage gekommen sind. Nämlich, jetzt erzählt er uns alles von einem Gott und das klingt auch ganz logisch. Natürlich kann der Gott des Friedens vielleicht nicht gleichzeitig der Gott des Kriegs oder eben doch sein. Aber welche Rolle spielt dann dieser Jesus und vor allen Dingen der Heilige Geist mit da drin? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen noch leichter fällt, Jesus ein Stück weit davon abzugrenzen, aber dann wären trotzdem immer noch Gott und der Heilige Geist mehr als einer, nämlich zwei. Und wie die drei oder die beiden und sie insgesamt zu dritt zusammenspielen, das hast du uns gerade gesagt, da kommen wir definitiv in der nächsten Sendung noch drauf. Jetzt hast du gerade die Nummer 31 auch schon mit in deiner ersten Ausführung angesprochen. Warum gibt Gott sich einen Namen? Und in der Bibelstelle, die wir ganz am Anfang gehört haben, hat er sich der Ich bin da genannt. Das ist bei weitem nicht der einzige Name, den wir von Gott kennen. Aber was macht diesen Namen für dich vielleicht besonders, Lukas?
Ich muss an dieser Stelle zunächst einmal ganz ausdrücklich den Jukat loben, denn ich finde die Vorgehensweise, wie er sich dieser Thematik annimmt, für genau richtig. Wir haben in der letzten Sendung über das Glaubensbekenntnis gesprochen, über auch ein sehr kompaktes Thema, und wir können nicht darum hin, uns diese einzelnen Sätze, die so viel über unseren Glauben aussagen, uns näher anzugucken. Und genau das tun wir in der heutigen Sendung und genau das werden wir auch in den kommenden Sendungen tun. Wir werden dieses Glaubensbekenntnis ja geradezu auseinanderpflücken und vertiefen. Und deswegen das heutige Thema Gott Vater ist natürlich auch eng verbunden mit dem Alten Testament. Die Begegnung im brennenden Dornbusch, diese Begegnung, als Gott Mose seinen Namen verrät und er nennt den Namen Ich bin da. Ein Name mit zwei Bindestriche, etwas ungewöhnlich und auch hier wieder nicht einfach zu verstehen. Warum gibt er sich überhaupt einen Namen? Warum kann er nicht einfach sagen, ich bin Gott und das reicht? Das ist doch für den Menschen alles, was er braucht. Was müsste er denn noch mehr wissen? Aber Gott ist jemand, der die persönliche Begegnung möchte und den Menschen zu genau dieser persönlichen Begegnung auch einlädt. Der Jukat führt hierzu aus, Gott gibt sich einen Namen, weil er ansprechbar sein möchte. Gott möchte nicht inkognito bleiben. Er will nicht als ein bloß gefühltes oder erahntes höheres Wesen verehrt werden. Gott möchte bekannt sein und als der Wirkliche und Wirksame angerufen werden können. Ich finde das sehr wichtig. Das ist eine große Aussage und hat eine hohe Bedeutung für uns Christen. Es lädt uns nämlich ein, diesem Gott zu begegnen und ihn anzusprechen. Anzusprechen wie einen Freund. Zu sagen, Gott, du hast mir zugesagt, dass du für mich da bist, für uns da bist. Und deswegen vertrauen wir uns dir an, beispielsweise in unseren Bitten und in unserem Dank, was zu dem Gebetsleben, über das wir ja schon in einer der vergangenen Sendungen darüber gesprochen haben, ganz wesentlich ist. Gott möchte uns geradezu auf einer Augenhöhe begegnen, dass wir uns ihm annähern können. Und dieser Name ist dann nicht bloß ein Name, ein Name, den man anwählen kann wie eine Nummer, denn er ist auch ein Zuspruch. Ein Zuspruch zu sagen, ich bin für euch da, ich bin stets an eurer Seite. Und ich finde, das ist einer der großartigsten Sätze der Heiligen Schrift, der ganz vieles für uns auch bedeutet. Wir können uns nämlich wirklich gewiss sein, dass es diesen Gott gibt, der an unserer Seite ist, der mit uns geht, auch wenn wir ihn, ich würde ja fast provokant sagen, in vielen Teilen unseres Lebens auch gar nicht spüren, auch manches Mal gar nicht an ihn denken und uns in vielen Situationen womöglich auch von ihm abwenden. Doch dieses Ich bin da ist unwiderruflich. Das ist der Bund Gottes, den er mit den Menschen geschlossen hat. Der mitgehende Gott, der da ist und für uns da ist. Ein ganz großartiger Zuspruch, der ja mich auch ganz persönlich immer wieder bestärkt und den ich mir auch in vielen Situationen in Erinnerung rufe und sage, ja, ich gehe durch das Leben mit diesem Gott. Und er ist für mich ein ansprechbarer Gott. Er ist das Gegenüber im Gebet.
Und dieses Gegenüber im Gebet, der Ich bin da, der schafft es vielleicht nicht nur dir, Lukas, oder bei mir, sondern auch bei euch, die ihr gerade diese Sendung hört und das hört, was wir dazu auslegen und erzählen. Vielleicht schafft es dieser, der Ich bin da, euch ein bisschen näher zu sein als ein einfacher Begriff wie Gott oder Herr. Jeder von uns findet in seinem eigenen Leben vielleicht auch eigene Namen für diesen Gott, diesen für uns einen Gott, von dem wir vieles glauben und wo vieles für uns von klar ist. In manchen Situationen in deinem Leben ist es vielleicht genau der Ich bin da, weil du merkst, dass du ihn besonders brauchst. Das, Lukas, hast du gerade auch angesprochen. Und er vergibt dir ein Versprechen mit diesem Namen. Er sagt, ich bin ein Gott, der immer an deiner Seite ist. Ich bin ein Gott, der bei dir ist, wenn es dir gut geht und erst recht bei dir ist, wenn es dir nicht so gut geht. Ein Name, den ich mir aneignen kann, für den Glaube, den ich an meinen, an diesen, an unseren Gott habe. Und wenn ich das schaffe, so einen Namen für meinen Gott zu entwickeln, dann schaffe ich es vielleicht auch, mich vertrauensvoll in seine Hände zu legen. Und das nächste Lied, was wir hören, ist von Könige und Priester, passt genau in diese Richtung. Denn der Titel des Liedes heißt, mit dir renne ich los. Und ich renne vielleicht nur mit jemandem los, dem ich vertraue. Und jemand, dem ich vertraue, dessen Namen kenne ich. Priester und König, mit dir renne ich los. Nein, ich bin nicht immer stark. Herzlich willkommen zurück allen Zuhörerinnen und Zuhörern bei den IT-Spezialisten des Glaubens. Wir gehen im JUKAT auf den Grund in der Sendung Spurensuche. Heute widmen wir uns den Nummern 30 bis 34. Und gerade hat Lukas uns schon einen sehr tiefen Einblick in die Nummern 30 und 31 gegeben. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott einen Namen für uns hat, weil er nicht inkognito bleiben möchte. Und dass klar ist, mehr oder weniger klar ist, wir glauben an einen Gott, mehr oder weniger, weil sich für uns vielleicht noch Fragen erschließen, die sich gar nicht in diesem Kapitel klären, aber vielleicht im Laufe der nächsten Sendung. Denn ihr werdet merken, wir kommen immer wieder an diesen Punkt. Ist auch irgendwie logisch. Denn Gott, das ist der, der uns durch alles begleitet und nicht nur in unserem Leben, sondern auch in diesem JUKAT, in dem es um unseren Glauben geht. Wir haben gerade das Lied von Könige und Priester gehört, mit dir renne ich los. Und ich habe das Lied eingeleitet, indem ich gesagt habe, ich muss jemanden schon ganz schön gut kennen, wenn ich ihm verspreche, ich renne mit dir los. Und Gott ist vielleicht so jemand für mich, mit dem ich losrennen kann, egal wohin, weil ich ihm vertraue und weil ich ihn kenne und weil ich für ihn einen Namen habe. Lukas, vor uns liegen jetzt noch drei Nummern, die wir heute noch mal ein bisschen genauer in den Blick nehmen wollten. Und die nächsten wären die 32 und 33. Da stehen die Fragen drüber, was heißt, Gott ist die Wahrheit und was heißt, Gott ist die Liebe. Sind das auch Namen für Gott, die wir ihm geben, oder wie sind diese Kapitel gemeint?
Durchaus sind das Eigenschaften Gottes, die wir ihm zuschreiben, um ihn besser nachvollziehen können, um ihn besser verstehen zu können, um uns ihm nochmal auch besser annähern zu können. Und zwei, ich würde fast sagen, alltägliche Begriffe tauchen hier auf: Gott als die Wahrheit und Gott als die Liebe. Gott als die Liebe, ich glaube, das ist etwas sehr Naheliegendes, etwas, was wir gut nachvollziehen. Denn bekannt ist das Wort Jesu, als er gefragt wird, was ist das höchste aller Gebote, und er erwähnt das Doppelgebot der Liebe: Du sollst Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Christlich zu leben ohne die Liebe, Gott nicht zu lieben oder den Mitmenschen nicht zu lieben, das ist schwer in Verbindung zu bringen mit Gott. Und natürlich kennen wir die Erzählungen auch des Neuen Testamentes aus dem Leben Jesu, wo er sein ganzes Leben hingibt für seine Freunde, sein Leben hingibt bis ans Kreuz aus Liebe für den Menschen und aus Liebe zu Gott. Also ich glaube, diese Nummer 33 ist gut nachvollziehbar und ist auch einem persönlich sehr nah. Denn wie könnte ich leben, wie könnte ich handeln, hätte ich die Liebe nicht, von der Paulus auch sagt, sie aber ist das Höchste von allem. Schwierig, ein heißes Eisen ist für mich die Nummer 32. Gott ist die Wahrheit. Wahrheit, ich glaube, das bringen wir sehr schnell in Verbindung mit Wissenschaft. Und wir haben uns ja eine ganze Sendung lang schon abgemüht über die Fragestellung, wie ist denn das Verhältnis zwischen Glauben und Wissenschaft, zwischen Glauben und Vernunft. Und jetzt kommen wir daher und sagen, Gott ist die Wahrheit. Können wir ihn denn beweisen, ist die Frage. Können wir wissenschaftlich belegen, dass Gott die Wahrheit ist? Und ich glaube, dieser Wahrheitsanspruch des Christentums und der Wahrheitsanspruch der Kirche ist auch sehr umstritten, wird immer wieder kritisch angemerkt und hinterfragt. Doch was steckt dahinter zu sagen, Gott ist die Wahrheit? Schauen wir in den Jukat. Er führt zunächst biblische Zeugnisse an, beispielsweise auch aus dem Alten Testament: Sein Wort ist Wahrheit, und in den Psalmen: Sein Gesetz ist Wahrheit. Oder auch im Neuen Testament aus dem ersten Johannesbrief: Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Dann führt der Jukat aus, und das habe ich bereits erwähnt: Gott kann man eben keinem Beweisverfahren unterziehen, da ihn die Wissenschaft nicht zum überprüfbaren Objekt machen kann. Und doch unterzieht sich Gott selbst einem Beweisverfahren eigener Art. Dass Gott die Wahrheit ist, wissen wir aufgrund der absoluten Glaubwürdigkeit Jesu. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, im Johannesevangelium. Das kann jeder herausfinden und erproben, der sich auf ihn einlässt. Wäre Gott nicht wahr, so könnten Glaube und Vernunft nicht miteinander ins Gespräch kommen. Eine Verständigung ist aber möglich, weil Gott die Wahrheit und die Wahrheit göttlich ist. Ich finde diese Erklärung in dieser schwierigen Fragestellung ausgesprochen gut. Denn würden wir nicht Gott als die Wahrheit definieren, müssten wir ja sagen, Gott ist nicht wahr, Gott ist unwahr. Dann jedoch, und da schließe ich an diese Frage 32, wo wir von der personalen Begegnung mit Gott gesprochen haben, dann überwiegt jedoch der Zweifel: Wenn Gott unwahr ist, wie kann ich ihm dann begegnen? Wie kann er existieren? Und der Jukat führt hier Jesus Christus an, und dem Kapitel werden wir uns natürlich auch noch zuwenden, denn Jesus Christus ist dieser Zeuge für die göttliche Wahrheit. Und Gott ist die Wahrheit, ist für uns ja, im Prinzip der glaubende Beweis dafür, dass er existiert, dass seine Überlieferung und seine Offenbarung wahr ist und wir uns ihm annähern dürfen und ihm begegnen dürfen.
Jetzt sind wir genau an dem Punkt, Lukas, den wir gerade vor dem zweiten Lied schon einmal angesprochen hatten, nämlich, dass wir nicht um den Gedanken drumherum kommen zu sagen, was ist Gott denn jetzt alles auf einmal gleichzeitig und was ist er vielleicht auch nicht. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, er ist Wahrheit und er ist Liebe. Zu der Liebe hast du kurz was gesagt, bevor wir damit auf die Wahrheit gekommen sind. Jetzt könnten wir vielleicht auch sagen, natürlich ist Gott die Liebe, wenn er die Wahrheit ist, weil wenn er die Wahrheit nicht wäre, dann würde die Liebe auch nicht existieren. Auch die wäre dann unwahr. Steht für dich die Wahrheit oder die Liebe in Konkurrenz zueinander?
In keinem Fall. Ich denke, ja, die Wahrheit ist erstmal das Fundament, dass ich sagen kann, ja, Gott ist wahr, Gott ist da und Gott ist überhaupt eine Existenz. Und ich glaube, von dem geht es erst aus und dann schließt sich ganz schnell die Liebe Gottes an. Dann schließen sich viele weitere Eigenschaften Gottes an. Jetzt beispielsweise denke ich im Moment häufig auch Gott als die Barmherzigkeit, weil Papst Franziskus das heilige Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat. Und das ist ja auch eine Eigenschaft, über die wir uns unterhalten können. Was macht das? Wie zeigt sich Gott in der Barmherzigkeit? Wie zeigt er sich in der Liebe und wie zeigt er sich in der Wahrheit? Also das ist keine Konkurrenz, denn eine Konkurrenz in Gott, glaube ich, kann nicht bestehen. Aber ja, die Wahrheit ist erstmal der Schlüssel, dass ich sage, ja Gott, du bist, und dann schaue ich, wie du bist. Du bist wahr, du bist die Liebe.
Die mich dann zur Liebe bringen kann, genau. Jetzt könnte es aber sein, stelle ich mir gerade vor, dass die, die der Sendung uns gerade zuhören, vielleicht denken, wir sind mitten in der Fastenzeit, Ostern ist nicht mehr weit weg. Wir wissen, was dieses Fest für uns der Auferstehung bedeutet und wissen aber auch, welche Tage für Jesus vor seiner Auferstehung gelegen haben. Gott ist die Liebe, eine Liebe, die Menschen leiden lässt und Schmerz zulässt. Was sind deine Gedanken dazu?
Richtig, schwierige Frage, oft auch, glaube ich, dem Christentum vorgeworfen. Warum braucht der christliche Glauben das Leid? Warum braucht er die Kreuzigung? Warum braucht er den Tod, den Jesus Christus ja selbst erlitten hat, der Mensch geworden ist? Aber ich glaube, das ist ein großes Themenfeld, was natürlich auch eng an den menschgewordenen Gott Jesu Christi angeknüpft ist und was für mich nochmal ein Zeugnis auch für diese Liebe Gottes ist. Denn Jesus geht diesen Kreuzweg aus Liebe. Er trägt das Kreuz aus Liebe für die Menschen und er stirbt diesen Tod für uns Menschen. Und wir wissen, es bleibt nicht bei diesem Tod. Wir versammeln uns am Karfreitag natürlich in einer bedrückten Stimmung in der Kirche und gedenken dem Tod Christi, aber wir können nie ohne den Gedanken der Auferstehung, von der wir wissen, und das große Geschenk Gottes an den Menschen, zu sagen, ich führe dich durch Leid und Tod, auch wenn es dir schwer fällt, auch wenn es schwer vorstellbar ist, wenn es körperlich und seelisch wehtut, ich führe dich dahin durch, hin zum ewigen Leben. Und das ist eigentlich das Großartige, auch in Jesus Christus, dieses Geschenk. Es bleibt nicht beim Tod. Wir bleiben da nicht stehen, sondern wir gehen weiter. Wir gehen ein in diese unendliche Liebe Gottes, des unendlichen Vaters. Und ja, das ist im Prinzip zunächst schwer, zunächst leidvoll, aber ein großes Geschenk. Und ich glaube, jeder Mensch, der eine nahestehende Person verloren hat und das miterlebt hat, der weiß, wie schwer das ist, durch Krankheit, durch Leid und Tod zu gehen. Aber dieser christliche Glaube öffnet das Tor in das große Geschenk, das ewige Leben bei Gott im Himmel.
Vielleicht sind euch gerade noch andere Situationen eingefallen, in denen ihr darüber nachdachtet, dass die Liebe Gottes sich gar nicht so positiv anfühlt oder ihr da positiv drüber nachdenkt, wie sie vielleicht eigentlich sein sollte. Im U-Card neben der Nummer 33 steht noch eine Randnotiz von Mutter Teresa. Dort steht, wahre Liebe tut weh. Sie muss immer wehtun. Es muss schmerzlich sein, jemanden zu lieben, schmerzhaft ihn zu verlassen. Man möchte für ihn sterben. Wenn Menschen heiraten, müssen sie alles aufgeben, um einander zu lieben. Die Mutter, die einem Kind das Leben schenkt, leidet viel. Das Wort Liebe ist so missverstanden und missbraucht. Jeder von uns sieht diesen Begriff, je nachdem, in welcher Lebensphase er gerade ist, vielleicht auch anders. Aber wir dürfen uns gewiss sein, dass auch in einer schmerzlichen Liebe Gott uns nahe ist. Und das nicht nur als Vater, so wie wir die ganze Zeit von ihm gesprochen haben, sondern vielleicht auch als Mutter. Was für uns noch aussteht, Lukas, ist für diese Sendung die Nummer 34. Da steht jetzt die Frage, was muss man tun, wenn man Gott erkannt hat? Jetzt könnten viele von unseren Zuhörern vielleicht denken, da muss ich erstmal hinkommen, Gott zu erkennen. Aber es könnte genauso viele geben, die sagen, ja, ich hatte schon den ein oder anderen Moment, da glaube ich, habe ich Gott erkannt. Und nun?
Der U-Card antwortet, wenn man Gott erkannt hat, muss man ihn an die erste Stelle in seinem Leben setzen. Und es fielen mir gleich zwei Zitate zu dieser Antwort ein, die das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Zum einen aus dem ignatianischen Bereich, dieser ja, Lebensgrundsatz zu sagen, Gott im ganzen Leben, in allen Situationen finden und verherrlichen. Zu sagen, das Leben ist so vielfältig. Jeder Tag beinhaltet etwas Neues für mich. Begegnungen, Herausforderungen, Aufgabenstellungen. Und ich kann die meistern, ich kann das alles auch ohne Gott tun, brauche den gar nicht im Bewusstsein haben. Doch zu sagen, ich schaue mit Gott auf mein Leben und auf diese einzelnen Situationen. Und ich versuche, in allem, was mir begegnet, und da ist wirklich alles gemeint, von der Freude bis zum Leid, vom Guten bis zum Schlechten, versuche ich, ja, auf diese Situation mit Gott zu schauen, ihn darin zu finden und ihn auch darin zu verherrlichen. Und ein ganz kurzes Gebet, was das, glaube ich, auch aufgreift, genau diesen Gedanken, Gott an der ersten Stelle in meinem Leben, ist das Wort, Jesu, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Das ist ein Schritt zur fortlaufenden Besserung, zu versuchen, mit den Augen Jesu auf diese Welt zu schauen. Besonders, glaube ich, auch ganz aktuell immer wieder in den Begegnungen mit den Mitmenschen, zu überlegen, welches ist die Botschaft Gottes an mich in dieser Situation, in diesem Moment. Und sich auf diesen Weg zu machen, auf Gott einzulassen und ja, ihm immer versuchen, ähnlicher zu werden, wohlgefälliger zu werden. Ich glaube, das ist die Konsequenz, wenn es zu dem gekommen ist, was du ja richtigerweise als schon erste Schwierigkeit beschrieben hast, ihn zu erkennen. Aber ich glaube, wenn ich diesen Schritt mache und spüre, ja, da ist etwas für mich in meinem Leben, wo ich sage, das ist Gott, das ist dieser Gott, der sich mir in der Heiligen Schrift, beispielsweise in dem Bibeltext, den wir eingangs der Sendung auch erwähnt haben, die Begegnung mit Mose im brennenden Dornbusch, das ist für mich vorstellbar, das spüre ich in meinem Herzen, dann ist es wirklich die Einladung zu sagen, dann mach dich auf den Weg, dann lebe dein Leben mit Gott in allen Situationen. Auch hier wieder nicht in Konkurrenz, nicht zu sagen, ich habe jetzt beispielsweise kein Interesse, keine Lust auf die Menschen, sondern mit Gott das Leben zu leben. Und nicht nur mit Gott gegen andere, sondern mit Gott in allen Situationen, im ganzen Leben.
Danke, Lukas, für diese leider in dieser Sendung auch schon letzten Anstoße, die du uns geben konntest. Aber ich glaube, da waren jetzt nochmal gute Impulse und Inputs bei, wo ihr euch heute Abend oder in den nächsten Tagen alleine oder mit Freunden, Familie und Bekannten Gedanken machen drüber könnt. Wir haben viel erfahren heute. Wir sind vier Fragen durchgegangen, die es ganz schön in sich hatten, in denen es um den einen Gott, um Gott als Vater oder Gott als Mutter für uns ging. Ein Gott, den wir erkennen können, wenn wir es zulassen, ihn zu erkennen. wenn wir unser Leben mit ihm teilen wollen, unser Leben mit ihm verbringen wollen, ihn mitleben lassen und teilhaben lassen an dem, was uns bewegt und was wir fühlen, dann können wir Gott einen Namen geben. Dann wird er jemand für uns, der Ich Bin Da sein kann. All das sind Stichworte und Begriffe, die uns heute durch diese Sendung begleitet haben. Vielen Dank, Lukas, an dieser Stelle für dich, für deine ganzen Ausführungen und Impulse, die uns sicherlich nicht nur mich, sondern auch hoffentlich viele von den Zuhörern angeregt haben. Danke dafür.
Danke, Johanna, für die Sendung. Es hat mich gefreut. Es ist eine unglaublich spannende Reise, die wir mit dem UCAT machen durch unseren Glauben. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Sendung.
Und bevor ich gebe gleich nochmal den Ausblick in die nächste Sendung und wir dann mit einem gemeinsamen Gebet und dem Segen abschließen, haben wir noch ein Lied für euch vorbereitet. Ich kann jemanden nur in mein Leben lassen und ihnen einen Namen geben, wenn ich bereit dazu bin. Der nächste Titel passt perfekt dazu. Vater komm von Soul Devotion Music.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.